Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Der Predigttext für diesen Sonntag steht im ersten Buch Mose im 4. Kapitel, die Verse 1 bis 16. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder, und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist's nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel: Lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er sprach: Ich weiß nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach: Was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kain aber sprach zu dem Herrn: Meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird mir's gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm: Nein. Sondern wer Kain totschlägt, das soll siebenfältig gerächt werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnt im Lande Not, jenseits von Eden, gegen Osten. Liebe Gemeinde, es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte und auch Abel brachte Opfer. Wieso fängt Kain an, Opfer zu bringen? Wer hatte das verlangt? Es war offenbar seine eigene Idee. Wir sind auf den ersten Seiten der Bibel. Das Einzige, was Gott gesagt hatte, ist: Nimm und iss von dem, was ich dir vorbereitet habe. Es war seine eigene Idee. Was wollte er damit? Was möchte jemand, der etwas opfert? Opfer haben immer irgendwie mit einem Handel zu tun. Ich gebe dir etwas, gib du mir etwas. Und das gleich am Beginn der Menschheitsgeschichte. Offenbar steckt es tief im Menschen drin, den anderen zu beeinflussen, in diesem Fall Gott. Zu beeinflussen, indem ich mit einer nicht erbetenen Gefälligkeit schon mal in Vorleistung gehe. Unter Menschen funktioniert das bis heute ganz hervorragend. Sie bekommen von Organisationen oder Firmen kleine Geschenke in ihren Briefkasten. Die haben sie nicht erbeten, aber jetzt haben sie die. Und dann denken sie, wenn die mir da schon was geschenkt haben, dann will ich denen auch mal was abkaufen oder was spenden oder so. Selbst unbeliebte oder lästige Leute, wenn sie mit einer nicht erbetenen Gefälligkeit in Vorleistung gehen, verbessern sie ihre Chancen, dass wir tun, was sie wollen. Denn auch ungebetene Geschenke lösen das Gefühl aus, jetzt bin ich verpflichtet. Ich muss mich für das Geschenk erkenntlich zeigen, auch wenn es ein ungebetenes Geschenk ist. Man hat in einer Studie herausgefunden, dass Sie können das, wenn Sie das jetzt wissen, dann können Sie das natürlich auch nutzen. Man hat in einer Studie herausgefunden, diejenigen, die dem Arzt eine kleine Süßigkeit mitgebracht haben in die Sprechstunde, da hat der Arzt eine bessere Diagnose gestellt. Unfassbar. Also so sind wir als Menschen. Man muss sich erkenntlich zeigen für das Geschenk, auch wenn man das nicht erbeten hat. Denn sich verpflichtet zu fühlen, ist sehr unbehaglich. Das belastet uns. Es muss aus der Welt geschafft werden. Und meistens ist die Gegenleistung größer als die erste ungebetene Gefälligkeit. Sie kriegen einen Pfennigartikel in den Briefkasten und dann kaufen Sie etwas für 10 Euro oder spenden 20. Kain geht in Vorleistung, macht Gott ein ungebetenes Geschenk. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde. Und jetzt stelle ich mir das so vor. Kain als der ältere Bruder hat sich was ausgedacht und damit einen Zweck verfolgt, nämlich Gott zu beeinflussen. Abel, der jüngere Bruder, kopiert einfach nur, was sein großer Bruder tut, ohne von dem Zweck zu wissen. Er macht es einfach nur so. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Und wenn das stimmt, was ich jetzt gedacht habe, dann ist das auch logisch. Abel hat das völlig arglos getan und hatte keine Hintergedanken, im Gegensatz zu Kain. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Na klar. Das, was er sich schön ausgedacht hatte, womit er sich nach vorne bringen wollte, funktioniert nicht. Im Gegenteil, der kleine Bruder läuft ihm den Rang ab. Was denkt er? Gott ist gegen mich. Die Welt ist gegen mich. Mein Bruder ist gegen mich. Und doch hatte Kain unwahrscheinliches Glück, denn er hätte jetzt so Wichtiges lernen können und entdecken, was ihm hilft, fröhlich in dieser Welt zu leben. Und dann hätte er sogar seinen gewünschten und erhofften Vorteil gehabt. Der Vorteil kam nur nicht auf dem Weg, den er sich ausgedacht hatte. Da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist's nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Was Kain da hätte lernen können und was wir hoffentlich besser lernen als er, ist die große Kunst und Klugheit des Glaubens, der in der Not dann, wenn die Dinge nicht laufen wie gewünscht, nicht verrückt wird, nicht ergrimmt und finster den Blick senkt, nicht die Feinde oder die Umstände verflucht, auch Gott nicht für zornig hält oder für einen Feind, wie es mir mein Gefühl natürlich sagt, sondern die Kunst des Glaubens macht uns innerlich unabhängig vom äußeren Ergehen. Und Kain hätte dann durch alle Widrigkeiten hindurch Gottes freundliches Herz gesucht und für sich erglaubt, wie einer, der hinter dicken Wolken die Sonne sucht, weil er weiß, dass sie ihm scheint, auch wenn die Wolken davor sind. Gott zu vertrauen lohnt immer. Und dann brauchen wir auch keine Opfer. Das hätte Kain lernen können. Und das wäre ein großer Vorteil gewesen für sein Leben. Unabhängig zu sein von den Umständen drumherum, der Liebe Gottes gewiss zu sein und das liebevolle Herz Gottes zu erglauben, auch durch dunkle Wolken. Das hat er nicht gekonnt. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel: Lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Es fängt ja damit an, wenn man jemandem kein freundliches Wort mehr sagen kann. Wem können oder wollen wir kein freundliches Wort sagen? Und dann kann man überlegen, lohnt sich der Ärger? Ist das, was der andere gesagt oder getan hat, es wirklich wert, zu einem herausragenden Ereignis in meinem Leben gemacht zu werden? Habe ich nichts in meinem Leben, was größer wäre und den anderen dann relativiert? Das heißt, im Vergleich mit dem Größeren bekäme dann mein Feind seine tatsächliche Größe. Niemand zwingt mich ja, die Mücke zum Elefanten aufzublasen. Gott ist der Größere, der mit mir spricht. Das ist ja schon etwas ganz Großartiges. Kain senkt finster den Blick und Gott redet ihn an, Gott spricht mit ihm. Besser kann es einem doch gar nicht gehen. Gott spricht zu uns durch die Worte der Bibel, durch den Taufspruch, durch die Worte in der Taufe. Und was hören wir von Gott, wenn wir die Bibel lesen? Da sind ganz viele wertschätzende und freundliche Worte, wenn ich sie hören will. Gott spricht mit uns. Und dann höre ich: Sei getrost und unverzagt, ich bin mit dir in allem, was du tust. Und das dürfte doch größer sein als alles, was Menschen an blöden Dingen mir tun oder sagen. Könnte das vielleicht relativieren, was mich am anderen ärgert? Oder überlegen Sie, ist es das wert, den Blick zu senken? Das heißt, die schlechte Laune zu behalten. Ich muss ja. Die schlechte Laune und der Ärger, wie jedes andere Gefühl, verschwindet das auch. Jedes Gefühl verschwindet, auch der Ärger verschwindet. Wenn ich ihn behalten will, dann muss ich den Blick senken. Dann behalte ich den Ärger. Wenn ich den Blick erhebe und gar noch die Hände erhebe, kann ich den Ärger gar nicht behalten. Es geht nicht. Also wenn ich den behalten will, muss ich den Blick senken. Dann behalte ich meine schlechte Laune und das ist sehr schön. Überlegen Sie, ist es wert, den Blick zu senken, wenn ich nur noch 4 Wochen zu leben habe? Oder wenn der andere nur noch 4 Wochen zu leben hat? Ist es das wert? Also das sind Dinge, die man überlegen kann, wenn Menschen einen ärgern, dass man aus da herauskommt und nicht landet, wo der Kain gelandet ist. Und jetzt am Schluss noch einmal zurück zur Theologie. Bevor Gott den Menschen stellt, durch sein Gesetz, ihn anspricht und fragt, Adam, wo bist du? Ihn stellt, anspricht und fragt, wo ist dein Bruder Abel? Bevor Gott das tut, weiß der Mensch nicht, was mit ihm los ist. Wo ist Abel? Keine Ahnung, alles gut. Der Mensch ist unstet und flüchtig und kann sich selbst nicht ertragen. Johann Georg Hamann, ein Freund Goethes, schreibt, ich konnte nichts genießen, war in Ängsten, tiefsinnig ohne zu denken, unzufrieden, gleich einem Flüchtling eines bösen Gewissens. Ich zerstreute mich nach aller Möglichkeit, alles umsonst. Und dann hat Hamann diese Geschichte von Kain und Abel gelesen und hat sich angesprochen gefühlt und hat gesagt, ja, eigentlich bin ich auch so einer. Und das hat ihn befreit. Wenn der Mensch sich von der verklagenden Stimme des Gesetzes entdecken, ansprechen lässt, gelangt er aus quälender Fremdheit. Der Mensch ist sich ja fremd, er weiß nicht, warum bin ich unzufrieden, ich weiß nicht, was mit mir los ist, warum funktioniert das alles nicht. Dann kommt er aus quälender Fremdheit in eine glückliche Fremdheit. Er kennt sich immer noch nicht aus, der Mensch, weiß immer noch nicht, was mit ihm ist, aber kommt in eine tragende Geborgenheit hinein, die daraus kommt, dass sein Heil nicht in seinem eigenen Vermögen besteht. Also aus der quälenden Fremdheit, ich weiß nicht, was mit mir los ist, ich bin unstet, flüchtig, unzufrieden und ich werde angesprochen und Gott sagt mir, was mit mir los ist, aber gleichzeitig spricht er mich ja auch an und sagt, ich bin für dich da. Da komme ich aus der quälenden Fremdheit in eine glückliche Fremdheit. Nicht, dass ich mich jetzt auskennen würde, nicht, dass ich mich selbst oder Gott oder die Welt im Griff hätte, aber ich höre, dass ich getragen bin. Mein Heil kommt, Kraft des Blutes Jesu, das besser redet als Abels Blut. Wo steht dieser Satz in unserer Bibel? Wer hat den schon mal gelesen und weiß das? Das Blut Jesu redet besser als Abels Blut. Das hat uns der Hebräerbrief geschrieben im 12. Kapitel. Schauen Sie einmal da rein. Hebräerbrief, 12. Kapitel. Es hieß ja vorher, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Das Blut Abels, wie das eines jeden gemordeten Menschen, provoziert Mitleid, Empörung, Trauer, Vergeltung. Und worin unterscheidet sich jetzt davon das Blut Jesu? Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, Kraft meines Blutes, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das Blut Jesu redet besser als Abels Blut. Man hatte damals alles Menschenmögliche getan, um das Werk Jesu in Frage zu stellen, sein Eintreten für die Verachteten, für die Geringgeachteten, seine Zumutung der Feindesliebe und das Versprechen der Nähe Gottes in der Sündenvergebung. Man hat gesagt, das ist Gotteslästerung, das ist alles gegen das erste Gebot, wir müssen etwas tun. Und sie haben das Menschenmögliche getan, aber Jesus war nicht tot zu kriegen. Sein Blut redet besser und immer noch in jedem Abendmahl. Redet besser als das Abels, weil es von dem neuen Bund spricht, von der Vergebung der Sünden und der Nähe Gottes. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.